Der Predigtext, der uns für heute verordnet ist, steht in der Apostelgeschichte Kapitel 16, die Verse 9 bis 15. Paulus sah eine Erscheinung bei Nacht. Ein Mann aus Makedonien stand da und bat ihn, komm herüber nach Makedonien und hilf uns. Als er die Erscheinung gesehen hatte, da suchten wir sogleich nach Makedonien zu reisen, gewiss, dass uns Gott dahin berufen hatte, ihnen das Evangelium zu predigen. Da fuhren wir ab von Troas und kamen geradewegs nach Samothrake, am nächsten Tag nach Neapolis und von da nach Philippi. Das ist eine Stadt des ersten Bezirkes von Makedonien, eine römische Kolonie. Wir blieben aber einige Tage in dieser Stadt. Am Sabbattag gingen wir hinaus vor das Stadttor an den Fluss, wo wir dachten, dass man zu beten pflegte. Und wir setzten uns und redeten mit den Frauen, die dort zusammenkamen. Und eine Frau mit Namen Lydia, eine Purpurhändlerin aus der Stadt Thyatira, eine Gottesfürchtige, hörte zu. Der tat der Herr das Herz auf, sodass sie darauf Acht hatte, was von Paulus geredet wurde. Als sie aber mit ihrem Hause getauft war, bat sie uns und sprach, wenn ihr anerkennt, dass ich an den Herrn glaube, so kommt in mein Haus und bleibt da. Und sie nötigte uns. Der Herr segne an uns dieses Wort. Amen. Liebe Gemeinde, mit einem Schlag ist Paulus hellwach. Er hat nicht nur deutlich diesen Ruf gehört, sondern auch an der Kleidung den typischen Europäer erkannt. Dieser rufende Mann, der steht sozusagen symbolisch für sehr viele Menschen. Er ruft, Hilf, Hilfe, komm herüber und hilf uns. Da hat also einer in Europa gebetet, vielleicht, Gott, wenn es dich gibt, dann hilf uns. Und mit uns, da meinte er sich und seine Familie, vielleicht auch seine Nachbarn. Vielleicht, wenn er sehr verantwortungsbewusst war, vielleicht meinte er sogar seine Stadt. Aber dieser unbekannte Beter wusste nichts von Germanen und Wikingern. Er wusste nichts von Dänen, Deutschen und Slowenen. Und da wird uns berichtet, dass Gott dieses kleine Gebet eines Unbekannten nimmt und in den Traum des Paulus tropfen lässt. Ein Mann bittet den fernen Gott um Hilfe für sein kleines Leben und Gott macht daraus eine Hilfe für einen ganzen Kontinent. Das weiß nur hier an der Stelle noch niemand, dass Gott weit über Bitten und Verstehen gibt. Wer sollte auch so etwas Großes von Gott durch sein kleines Gebet erwarten? Ich könnte uns auch drei solche Träume erzählen. Manche Träume, die vergisst man nie. Die sind so überdeutlich, die bleiben. Und diese Träume, die haben immer mit unserem Leben und unserem Weg zu tun. Und hier wird uns auch sowas erzählt. Für Paulus ist dieser Traum ein Türöffner. Wenn man ein bisschen um unseren Predigtext herum liest, da hört man, seit Wochen hat Paulus mit unüberwindlichen Schwierigkeiten zu kämpfen. Und erstaunt habe ich auch ein paar Verse vor unserem Predigtext gelesen, wie Paulus diese Probleme interpretiert. Es kommt ja immer auf die Sicht und den Standpunkt an, wie wir eine Sache betrachten. Und da sagt er über seine Nöte und Probleme, das hat Gott gemacht. Das kommt von Gott. Gott hat mir Steine in den Weg gelegt. Gottes Geist hat uns gehindert. Und zweimal, so berichtet er, bläst ihm der Wind so stark entgegen, dass er seine Reiseroute ändern muss. Und der Traum zeigt nun deutlich in eine Richtung, in die er gar nicht wollte. Und nun zeigt Paulus Demut und damit große Weisheit. Er berät sich erstmal mit seinen Glaubensfreunden. Er nimmt sozusagen nicht aus eigenem Ermessen eine Führungsrolle und alles für sich in Anspruch und sagt, Gottes Geist hat mir das gesagt und ich weiß es. Er fragt so, was meinten ihr dazu? Also ein wichtiger Punkt für mich, statt auf Erkenntnis zu pochen, sucht er Einigkeit. Und das ist eigentlich eine schlichte, aber schwer zu verwirklichende Wahrheit, um das Miteinanderringen. Und anders wird Missionen Menschen von Jesus überzeugen nicht gelingen. Und in unserem Text hat mich das kleine Wörtchen wir darauf aufmerksam gemacht, dass das eine Gemeinschaftsentscheidung war. Als er aber die Erscheinung gesehen hatte, da suchten wir sogleich nach Mazedonien zu reisen, gewiss, dass uns Gott dahin gerufen hatte, ihnen das Evangelium zu predigen. Wir machen hier mal so einen kleinen Absatz. Wir sind jetzt durch diesen Text ein Stück gegangen, setzen uns jetzt mal so auf eine Parkbank, auf eine Predigtbank, ruhen uns ein bisschen aus und gucken mal so in den größeren Zusammenhang. Unser Predigtwort würde ich als eine Alltagsgeschichte bezeichnen. Sie erzählt Alltägliches aus dem Alltag kleiner Leute. Und wir finden in Gottes Wort viele solcher Geschichten. Und diese Geschichten vom Alltag kleiner Leute, die werden uns erzählt, um Gottes Plan, wie Gott denkt, wie Gott lenkt, um sein Wirken zu zeigen. Da wird uns nämlich gezeigt, und das ist unglaublich ermutigend, es wird uns einfach nur erzählt, Gott macht aus Alltagsgeschichten Weltgeschichte. Das wird uns erzählt. Es wird uns erzählt, Gott macht aus kleinen Leuten prägende Persönlichkeiten. Wir gucken mal auf zwei. Auf Abraham. Als der alte Abraham aus Ur in Chaldea aufbricht, in einem ungewissen Land Heimat und Heil zu suchen, da konnte niemand von denen, die ihm nachsahen, sagen, wo will denn der hin? Es konnte niemand wissen, dass in dieser Stunde der tragende Strom einer Welt- und Gottesgeschichte begann. Für uns hat dieser kleine Aufbruch entscheidende Bedeutung für unseren Glauben damals. Und niemand konnte ahnen, was weltweit auf dem Spiel stand, als dieses kleine Rinnsal zu verrinnen drohte, weil Sarah kein Kind bekam. Und als dann in einem Stall in der tiefsten Pampa in der Provinz Syria eine reisende Handwerkerfamilie ein Kind in einem Stall bekam, das hatte für die Leute keine Bedeutung. Da dachten alle, die großen Entscheidungen, die fallen in Rom. Kaiser Augustus. Es konnte einfach niemand ahnen, außer die Partys wussten, dass in einem entlegenen Viehstall die Wende der Menschheitsgeschichte ihren Anfang nahm. Und hier in unserem Predigtwort passiert auch nichts weiter. Da wird erzählt, dass setzen ein jüdischer Gottesgelehrter mit zwei oder drei Begleitern mit einer seetüchtigen Fähre von Troas über nach Neapolis. Wie wahrscheinlich alle Tage viele Reisende. Und von der Hafenstadt, die heißt heute übrigens Kavala, geht es 14 Kilometer eine kräftig ansteigende Ebene hinauf nach Philippi. Und da heißt es, Wir blieben aber einige Tage in der Stadt. Am Sabbattag gingen wir hinaus vor die Stadt an den Fluss, wo wir dachten, dass man zu beten pflegte. So, und jetzt gehen wir mal wieder in diese Geschichte und sagen, also das ist gut zu hören und zu wissen. Es gab also auch damals Menschen, die regelmäßig beteten. Sonst hätte man sich nicht getroffen. Durch das Gebet trifft man sich. Und da hören wir davon. Es wird ja einfach erzählt. Aber wenn wir genau hinhören, hören wir dahinter ein paar ganz leise, aber sehr eindringliche Fragen. Wir hören zum Beispiel, wie bitteschön soll denn Segen auf einem Tag liegen, wenn wir nicht mehr beten? Nicht mehr beten für die, die uns lieb sind und die, die uns feind sind. Woher, bitteschön, soll denn der Frieden für die Nacht kommen, wenn wir Gott nicht am Abend unseres Tages um Vergebung für unseren Kleinglauben gebeten haben? Also, wir hören dahinter, was für eine Bedeutung das Gebet hat. Und jedenfalls, Paulus trifft Menschen, die beten. Deshalb trifft er sie. Und er trifft nur Frauen. Und das ist eine gewisse Komik in der Geschichte. Am Anfang hatte ein Mann gerufen, hilf uns. Und vor Ort sind nur Frauen. Ich betone das extra deshalb, weil uns heute vielleicht nicht mehr so gegenwärtig ist, wie hoch damals die gesellschaftlichen Schranken zwischen Mann und Frau waren. Man traf sich nicht zusammen. In der Synagoge saß man getrennt. Und da spricht es für Paulus, dass er sich davon nicht irritieren lässt. Es wird gebetet und er setzt sich dazu. Hier steht, und wir setzten uns dazu und redeten mit den Frauen, die dort zusammenkamen. Und da wird eine mit Namen genannt, Lydia. Die wird hier mit dem Wort gottesfürchtig beschrieben. Und das meint hier in diesem Zusammenhang, das war eine Frau, die hatte zum jüdischen Glauben gefunden. Und sie war eine Geschäftsfrau, die den anderen Geschäften in der Stadt eines voraus hatte. Ihre Belegschaft arbeitete nur 6 Tage in der Woche. Und am 7. Tag, da traf man sich eben mit anderen Frauen zum Gebet. Vielleicht können wir uns das vorstellen, mitten in einer heidnischen Umgebung, die solche menschenfreundlichen Gebote nicht kannte, da fiel das auf. Man schaute darauf. Und nun berichtet Lukas ausdrücklich, dass sie aufmerksam zuhörte, als Paulus die gute Nachricht vom Kommen Jesu ausrichtete. Es ist leicht vorzustellen, als Geschäftsfrau ist sie gewöhnt, die Dinge zu prüfen, und zwar sorgfältig. Aber es wird trotzdem nicht gesagt, dass Paulus sie überzeugt habe. Er redet zwar, aber Gott wirkt. Ich lese uns mal. Eine gottesfürchtige Frau mit Namen Lydia, eine Purpurhändlerin aus der Stadt Thyatira, hörte zu, der tat der Herr das Herz auf. Für mich weckt so ein Satz eine feste, ein wenig unbestimmte, aber schon eine feste Hoffnung. Zuerst mal sagt mir das, das Evangelium ist Herzenssache. Und dann der Prediger, ihr oder ich, der Prediger redet, aber Gott öffnet das Herz. Das entlastet mich als Prediger, oder wenn ihr unterwegs seid und das Evangelium ausrichtet, das entlastet mich irgendwie. Ich muss nicht mit allen möglichen Mitteln die Leute versuchen zu überzeugen. Nicht überzeugen, sondern nur Zeuge sein. Zeuge von Jesus, seinem Leiden und Sterben und Auferstehen und die Rettung durch Christus. Ob Gott das Herz öffnet oder nicht, das liegt bei ihm. Und für uns ist das ein Hinweis, dass wir mal über uns nachdenken, sagen, wie höre ich eigentlich eine Predigt? Höre ich das als ein Reden über Gott oder höre ich es als Reden Gottes? Erreicht diese Botschaft nur das Ohr oder erreicht das auch mein Gewissen? Ist es so, dass eine Predigt uns berührt und wir unser Leben von der Botschaft von Jesus lenken und leiden, erfüllen und leuchten lassen? Und das ist hier mit dem Wort Acht haben gemeint. Lydia tat der Herr das Herz auf, sodass sie darauf Acht hatte, was von Paulus geredet wurde. Und Paulus, seid ihr noch da? Ich habe gerade so einen Impuls gehabt, dass ein paar abschalten. Stimmt das? Okay, also nochmal. Also, Paulus hatte von Jesus geredet. Also, dass durch Jesus etwas für uns nicht Fassbares, das fassen wir nicht, grandioses Geschehen ist, dass wir ins ewige Leben kommen. Dass wir nicht zu Satan in die Hölle müssen, sondern gerettet sind. Licht, Leben, Wert, Würde, Gnade, davon hatte Paulus geredet. Und von dieser grandiosen Gnade, die uns Gott schenkt. Das ist unglaublich. Und da ging der Lydia die Jesus-Gnade wie ein Licht auf. Und da wurde es in ihrem Herzen hell und klar. Und sie sah für ihr Leben die Wahrheit, jedenfalls ein Stück. Sie sah, in meinem Beruf, da wird mir nichts geschenkt. Aber in meiner Berufung, da wird mir alles geschenkt. Jesus, das erkannte sie, sonst hätte sie sich nicht taufen lassen. Jesus, das erkannte sie, Jesus ist Gottes Ruf an mich und Jesus, das ist meine Berufung. Und da ließ sie sich auf den Namen Jesu für Zeit und Ewigkeit versiegeln. Sie ließ sich mit Kind und Kegel, Betrieb und Belegschaft taufen. Und zwei Jahrtausende später sehen wir, welch ein historisches Ereignis die Überfahrt der kleinen Truppe von Troas nach Neapolis tatsächlich gewesen ist. Das konnte niemand sehen damals. Das Christentum, die Botschaft von der Erlösung und Gnade bei Gott durch Jesus, die wandert das erste Mal in Europa ein. Und diese Botschaft wird das Denken und die Werteordnung der kommenden Jahrtausende maßgeblich beeinflussen und prägen. Und alle, die heute an der Gestaltung der Europäischen Union mitarbeiten und dafür eintreten, für einen Hinweis in der Verfassung der Europäischen Union, dass Europa einen christlichen Ursprung hat, da sind ja manche dafür, manche dagegen. Aber die dafür sind, die beziehen sich ganz zuletzt und im Wesentlichen auf diese kleine Geschichte und auf Lydia und ihre kleine Hausgemeinde. Und nochmal zu erinnern, alles, was damals glanzvoll, bedeutungsvoll aussah und für wertvoll und mächtig gehalten wurde, das ist vergessen und verschwunden. Das hat für heute hatte keine nachhaltige Bedeutung. Alle Städtegründungen, alle Schlachten, Bauten, Tempel, Kunst, Götter, Wirtschaft, alles weg. Das hat für uns doch keine Bedeutung mehr, außer für ein paar historisch Interessierte, aber nicht wesentlich. Aber diese kleine Geschichte, die Fahrt dieser kleinen Reisegruppe, diese eine Predigt am Fluss, die hat eine lebendige Konsequenz und Wirkung bis heute. Bis heute. Bis hier in diesem Raum, in dieser Stunde. Und deshalb sollten wir uns mal fragen, vielleicht auch ein wenig verwundert, was ist denn an dieser Geschichte so wirkmächtig, dass diese Geschichte so eine nachhaltige und so eine unglaublich prägende Kraft hatte? Und es ist schlicht und einfach. Es sind die alten Heilsmittel und Grundlagen der Christenheit. Es sind die beiden Säulen, auf denen die Christenheit, die Kirche ruht. Das Wort und das Sakrament. Die Veränderung im Denken, im Leben, im Haus der Lydia bewirken Paulus und die Seinen einzig durch die Worte der Botschaft, das Evangelium von Jesus. Und nach dem Wort das Sakrament. Lydia empfängt die heilige Taufe. Also, am Anfang ruft ein Mann, komm herüber und hilf uns. Am Ende bittet eine Frau, kommt in mein Haus und bleibt da. Das ist das so, endet die Geschichte, Lydia lädt zu Tisch. Wenn ihr anerkennt, dass ich an den Herrn glaube, so kommt in mein Haus und bleibt da. Sie sagt praktisch damit, zieht nun auch ihr, wie ich, die Konsequenzen aus eurer eigenen Predigt und meiner Taufe. Redet nicht nur vom Glauben, sondern lebt auch mit mir gemeinsam. Und da sieht man, auch Lydia predigt. Und Paulus sagt dazu Amen. Und die Taufgesellschaft greift zur Tischgemeinde. Das Evangelium bekommt ein Quartier. Und die getaufte Hausgemeinde Lydias ist nun auch schwer zu begreifen, aber vor Gott eine Realität. Sie ist Teil der weltweiten, zeitübergreifenden Gemeinschaft der Heiligen. Ich finde das wichtig, so klar zu sehen. Wort und Sakrament, andere Mittel standen Paulus nicht zur Verfügung. Er hat der Versuchung widerstanden, andere Mittel einzusetzen. Aber gerade diese beiden, Wort und Sakrament, haben offensichtlich unsere Welt nachhaltig geprägt. Nachhaltig meint, im Moment scheint man gar nichts zu merken, aber 100 Jahre später, da ist was da. Und deshalb, wie sehen denn unsere Zukunftsträume aus von Gott und der Welt? Wie sieht es mit unserer Gemeinde hier, mit der Kirche aus? Was meinen wir denn, was wir machen oder nicht machen müssten? Wie bauen wir Gemeinde? Welche Mittel und Vorgehensweisen sind geboten, um unsere Zukunft zu gestalten? Und ich hoffe, das war der Zielpunkt meiner Predigt, ich hoffe, dass die Wirkung dieser Alltagsgeschichte euch ermutigt hat, dass ihr sagen könnt mit mir, wir bleiben auch weiterhin bei der Überzeugung, dass wir zuletzt nur durch Wort und Sakrament stark sind in Gott und Zukunft gestalten können. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als unser Denken, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.